War mal.
Wo Geschichte zum Abenteuer wird. Willkommen, ihr lieben Forscherherzen. Heute öffnet sich ein Garten voller Rätsel. Es geht um George Washington Carver, einen Mann, der Pflanzen lesen konnte wie andere Bücher. Aus Blättern, Schalen und Erde machte er Ideen, die Leben veränderten.
Manche nennen ihn den Pflanzenflüsterer. Er wuchs in sehr schwierigen Zeiten auf und trug doch so viel Sanftheit in den Händen. Diese Geschichte duftet nach Erde, nach Regen und nach Hoffnung. Sie ist spannend, freundlich und voller Licht.
Carver verwandelte Felder, die müde waren, in Orte der Ernte. Und er brachte eine Schule auf Rädern zu Menschen, die sich keine leisten konnten. Wie macht man Wissen mobil, sodass es auf staubigen Wegen mitrollen kann?
Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist diese Reise ein Wunder. Sie zeigt, wie Geduld stärker sein kann als Ärger und wie Neugier Wege öffnet. Es wird aufregend, doch behutsam erzählt, so dass jedes Herz weich landen kann.
Jemand kennt diese Pfade durch Felder, Labore und staubige Straßen ganz genau. Er führt uns mitten hinein in Carvers Welt. Hier kommt unser Geschichtenerzähler.
Lehnt euch an, lauscht den Blättern und den Schritten auf Sandwegen. Bühne frei für eine wahre Geschichte, die wie eine Saatkugel Hoffnung trägt.
Diamond, Missouri, um das Jahr 1865, kurz vor Tagesanbruch. Die Luft ist kühl, ein dünner Nebel liegt über den Zäunen. In einem kleinen Holzhaus schläft ein Baby, geboren in der Sklaverei, schwach, aber zäh. Nächtliche Reiter hatten es fortgerissen, doch Wochen später fand Moses Carver es wieder und trug es heim. Das Kind wird George genannt. Seine ersten Erinnerungen sind keine Bilder, sondern Gerüche, nasser Lehm, Holzrauch, die warme Note von Ziegenmilch. Susan Carver wickelt ihn in Decken und flüstert einfache Lieder. Draußen krähen Hähne und drinnen atmet der kleine Körper ruhig. George wächst als freier Junge auf, doch die Welt bleibt hart. Er ist häufig krank, zu zart für schwere Feldarbeit. Also bleibt er nahe am Haus. Dort, wo ein Garten das Flüstern der Erde bewahrt. Und er beginnt zu lauschen, als sei jede Blattader ein Satz, den es zu verstehen gilt. Der Garten wird seine erste Schule. George entdeckt, dass Pflanzen wie Freunde sind. Ein verletzter Busch mit zerknickten Trieben bekommt von ihm Stützen aus Weidenzweigen. Ein gelbes Blatt deutet für ihn auf Hunger hin, nicht auf Faulheit. Susan zeigt ihm, wie man Farben aus Beeren kocht, und der Junge staunt, wenn aus unscheinbaren Schalen kräftige Töne steigen. Bald nennen Nachbarn ihn schmunzelnd den Pflanzenarzt. Abends kritzelt er Beobachtungen in ein Heft, das mehr Flecken als Seiten hat. Er probiert Mischungen aus Asche und Erde, vergleicht feuchte und trockene Beete, notiert, welche Kräuter Schädlinge fernhalten. Manchmal scheitert er und lacht leise, wenn der Kohl doch wieder von Raupen angeknabbert wird. Dann beginnt er neu und lernt. Natur ist keine Maschine. Sie ist ein Gespräch, und wer zuhört, bekommt Antwort. Nicht immer sofort, aber stetig und freundlich. Jahre vergehen, und der schmale Jugendliche zieht los. Er will lernen, richtig lernen. In kleinen Schulen quer durch Kansas putzt er Böden, kocht, arbeitet in Gärten, um Unterricht zu bezahlen. Ein College nimmt ihn schriftlich auf, doch als er ankommt und man seine Haut sieht, verweigert man ihm den Eintritt. Er steht auf dem Holzsteg der Bahn, der Koffer so leicht, dass er in der Hand schmerzt, und fühlt die bekannte Mischung aus Trauer und Trotz. Er geht weiter. In Indianola findet er einen Platz am Simpson College, zunächst für Kunst, ein Stück Kohle, ein Blatt Papier, und plötzlich zeichnet er Pflanzen, als streichle er sie mit dem Blick. Die Formen sind Beobachtung, nicht bloß Linie. Und da ist eine Lehrerin, die leise sieht, was in ihm weiterwächst, über Bilder hinaus. Im einfachen Klassenraum riecht es nach Kreide und Spänen. Etta Butt, die Kunstlehrerin, betrachtet seine Zeichnungen von Pflanzen. Die Blätter wirken lebendig, jede Ader erzählt, wo Wasser floss. Sie sagt nicht viel, aber ihre Worte öffnen Türen. Der Blick für Formen passt zur Wissenschaft. Landwirtschaft, Botanik, Boden. George zögert. Kunst ist Trost. Doch die Erde ruft stärker. Mit Buds Ermutigung wechselt er an das Iowa State Agricultural College. Dort, in kühlen Laboren, warten Mikroskope und Petrischalen. Sein Skizzenblock bleibt in der Tasche. Doch seine Hände zeichnen weiter, nur anders. Sie skizzieren Versuche. Kunst und Wissenschaft verschmelzen zu einer leisen, entschlossenen Art zu sehen. Er wird mehr als Student. Er wird ein Forscher, der die Geduld der Natur zu seinem Werkzeug macht. In Iowa sind die Räume schlicht, aber voller Möglichkeiten. In Schalen wachsen Pilze, die Pflanzen krank machen, und George lernt, sie beim Namen zu nennen. Unter dem Mikroskop sehen Sporen aus wie winzige Monde. Er untersucht Wurzeln, testet Dünger, wiegt Samen mit einer Genauigkeit, die fast zärtlich wirkt. Er arbeitet hart und wird als erster schwarzer Assistent am Institut berufen. Kollegen merken, dass seine Fragen selten laut sind, aber tief. Wodurch wird Boden müde? Warum erholen sich Felder, wenn man die Pflanzen abwechselt? In Notizbüchern sammelt er Belege. Manche Abende enden im Schatten eines Lampenschirms, während draußen die Campusglocke schlägt. Dann kommt ein Brief aus Alabama. Der Absender? Booker T. Washington vom Tuskegee Institute. Er bittet um Hilfe für Bauern, deren Felder seit Jahren nach Baumwolle dürsten und nichts mehr zurückbekommen. Tuskegee, Alabama. Die Sonne legt ein heißes Tuch über die Felder. Baumwolle hat den Boden ausgelaugt. Jahr um Jahr dieselbe Pflanze, dieselbe Gier. George kommt mit wenigen Kisten. In ihnen Glasflaschen, Samen, einfache Geräte. Ein Labor gibt es kaum. Er sammelt alte Fläschchen, glättet Etiketten, baut aus Brettern Regale. Sein Büro riecht nach Staub und Harz. Die Fenster lassen Streifenlicht über Reagenzgläser wandern. Booker T. Washington will praktische Bildung. George nickt. Er will, dass Wissen Wurzeln schlägt, nicht nur Köpfe füllt. Also beginnt er dort, wo alles wächst, im Boden. Er gräbt, fühlt Krümel zwischen den Fingern, schließt die Augen. Der Boden wirkt müde, als habe er zu lange gearbeitet, ohne Mahlzeit. Er weiß, diese Erde braucht Leguminosen, Pflanzen, die Luft Stickstoff binden und als Nahrung in die Erde zurückgeben. George zeigt den Bauern eine einfache, doch kraftvolle Idee. Fruchtwechsel. Nicht immer Baumwolle, sondern in einem Jahr Erdnüsse oder Sojabohnen oder Süßkartoffeln, im nächsten Jahr wieder etwas anderes. Er erklärt, wie Knöllchenbakterien an den Wurzeln von Bohnen den unsichtbaren Stickstoff aus der Luft einfangen und in den Boden legen, wie ein Sparschwein aus Nährstoffen. Auf Versuchsbeeten wachsen Reihen aus Bohnen neben Reihen aus Baumwolle. Und die Unterschiede schreibt der Wind in die Blätter. Grün wirkt wieder satt statt grau. Er misst, notiert, und wenn jemand seine Hände betrachtet, sieht er Erde unter den Nägeln. Wissen ist hier kein feines Wort. Wissen ist Arbeit und Geduld. Und langsam, sehr langsam, beginnt die Müdigkeit der Felder zu weichen. Doch dann kommt der Baumwollkapselkäfer, der Bollweevil. Winzig, hungrig, zerstörerisch. Die Geräusche des Sommers ändern sich. Weniger Sicheln, mehr seufzende Stimmen. Baumwollfelder werden zu leeren Versprechen. Carver spricht nicht von Untergang. Er zeigt Alternativen. Erdnüsse als neue Einnahmequelle. Soja als Futter. Süßkartoffeln als Lebensmittel. Er rät, weniger zu fürchten und mehr zu pflanzen, was heilt. Es ist ein Wendepunkt. Der Käfer nagt an Blättern. Doch er nagt nicht an der Hoffnung. Weil Hoffnung hier nicht laut ist, sondern handfest. Neue Reihen, neue Rezepte, neue Wege. Aus Niederlage wird ein Tor. Und durch dieses Tor führt ein leiser Mann mit sauberen Notizen und erdigen Schuhen. Ein Wagen rollt über rote Erde. In ihm Saatgut, Werkzeuge, Karten, kleine Glasgefäße mit Proben. Carver nennt ihn die fahrende Schule. Später wird er Jessup-Wagen heißen, unterstützt von Spenden. Er hält vor Farmhäusern, wo Kinder mit nackten Füßen im Staub stehen. Er spannt eine Tafel auf, zeigt Wurzelknöllchen, lässt Hände fühlen, wie lebendig Boden sein kann. Er kocht vor Ort Süßkartoffelgerichte, zeigt, wie man Kompost aufschichtet, wie man Schädlinge mit Pflanzenkraft abwehrt. Er verteilt einfache Hefte, landwirtschaftliche Merkblätter voller Zeichnungen und Rezepte, Sprache ohne Schnörkel, Gedanken ohne Stolz. Manchmal lacht er, wenn ein Rezept misslingt und zu klebrig wird. Dann erklärt er, was anders zu mischen ist. Lernen rollt hier auf Rädern. Und Staub ist kein Gegner. Staub ist Begleiter. Im Labor entstehen neue Wege für alte Pflanzen. Aus Erdnüssen werden Öle, Seifen, Farben, Tinten, sogar Salben. Aus Süßkartoffeln gewinnt er Mehl, Sirup, Essig, Klebstoff. Nicht jedes Produkt setzt sich durch, doch jedes ist ein Versuch, Verschwendung zu verhindern. Später wird man ihm oft fälschlich zuschreiben, er habe Erdnussbutter erfunden. Das ist nicht wahr. Die Erdnuss schenkt jedoch vieles, wenn man sie ernst nimmt. Er arbeitet mit dem, was da ist: Schalen, Stängel, Reste. Abends riecht der Raum nach gerösteten Nüssen und nach Essig, nach Kreide und Metall. In Regalen stehen Reagenzgläser neben Marmeladengläsern, Wissenschaft neben Alltag. Wer fragt, warum er so viel ausprobiert, bekommt keine Formel, sondern ein Bild. Alles in der Natur hat einen Wert. Man muss nur lange genug hinsehen, bis er sichtbar wird. Manche Nächte verbringen Proben auf dem Fensterbrett, damit die Kühle sie beruhigt. Carver geht langsam durch sein Reich. Er schreibt Etiketten mit kleiner, klarer Schrift. Wenn ein Besucher stürmisch fragt, was das große Geheimnis der Pflanzen sei, antwortet er nicht sofort. Er legt die Hand an die Holzbank, hört dem Regen zu. Dann erklärt er, wie Pflanzen Sonnenlicht in Stärke verwandeln, wie der Boden ein Speicher ist, wie jedes Feld eine Geschichte hat, die man lesen lernt. Seine Sanftheit ist kein Zufall, sie wächst aus erlebter Härte. Armut, Rassismus, Enttäuschungen, all das kennt er. Aber er lässt es nicht zu, dass Bitterkeit Wurzeln schlägt. In seinem Labor ist respektvolles Staunen Pflicht. Hier wird geforscht, als wäre jede Bohne eine leise Bitte, gut behandelt zu werden. Washington, D.C., 1921. Ein Ausschuss des Repräsentantenhauses tagt. Es geht um Zölle und um Erdnüsse. Carver kommt mit Körben, Fläschchen, Papier. Kein Anzug kann seine Schüchternheit verbergen, aber seine Hände zittern nicht. Er stellt Gläser hin. Öl, Farben, Mehl, Seifen. Er erklärt ruhig und genau, warum Erdnüsse dem Süden helfen können, wie sie Boden heilen und Einkommen bringen. Die Abgeordneten hören genauer zu, als sie es erwartet hätten. Als er endet, ist der Raum still, bevor zustimmendes Gemurmel einsetzt. Sein Auftritt schafft Aufmerksamkeit und Rückenwind für eine Pflanze, die viele belächelt hatten. Ein kleiner Mann mit leiser Stimme hat die großen Räume erreicht, ohne laut zu werden, nur durch Klarheit und durch Arbeit, die nachweisbar in den Gläsern schimmert. Sein Name eilt über Zeitungen und Bühnen. Auszeichnungen folgen, darunter die Spingarn-Medaille, die Leistungen schwarzer Bürger ehrt. Doch Ruhm verändert seinen Tagesablauf wenig. Morgens geht er früh hinaus, sammelt Pflanzenproben, unterrichtet, schreibt Merkblätter für Bauern. Er patentiert nur selten, weil er glaubt, das Wissen wie Regen sein soll. Für alle. Historiker verweisen darauf, dass nicht jede Liste mit hunderten Erdnussprodukten wissenschaftlich gleich stark belegt ist, doch unbestritten bleibt seine große Leistung. Er hilft einer ausgezehrten Landwirtschaft, sich zu erneuern. Er lehrt Menschen, im Kleinen das Große zu erkennen. Und er bleibt in Tuskegee, obwohl er Angebote an anderen Orten bekommt. Denn hier, in den roten Böden Alabamas, ist noch Arbeit zu tun, die Hände und Herz verlangt. Seine Studenten lernen nicht nur aus Büchern. Vor Tageshitze geht er mit ihnen auf Wege, wo Spinnennetze silbern zwischen Gräsern hängen. Er zeigt ihnen, wie man mit den Augen tastet. Welche Spur lässt eine Blattlaus zurück? Welcher Schatten verrät Mangel an Nährstoffen? Er lässt sie Fragen wie Samen in den Boden legen und später die Antworten ernten. Wenn sie über Misserfolge klagen, bittet er sie, die Versuchsanordnung wie einen Garten zu pflegen. Nichts wird weggeschoben, alles wird betrachtet. Ein junger Mann, der glaubte, Forschung sei nur Formeln, nimmt eine Handvoll Erde und riecht. Nach Eisen, nach feuchtem Holz, nach Leben. Aus dem Flüstern der Felder macht Carver eine Sprache, die man lernen kann, wenn man langsam genug geht. Dürreperioden kommen. Der Wind trägt Staub über Wege, die sonst nach Gras riechen. In diesen Wochen erinnert Carver an das, was Felder stark macht. Humus, Kompost, Schatten durch Mischkulturen. Er zeigt, wie man Mulch legt und Wasser spart, wie man mit wenigen Mitteln Böden bedeckt, damit sie nicht nackt der Sonne ausgeliefert sind. Keine großen Maschinen, eher kluge Handarbeit, Rhythmus und Wechsel. Auf einem Hof setzt er Bohnen zwischen Mais, damit Stängel zu Leitern werden. Auf einem anderen mischt er Laub in Beete, bis die Erde federnd wird wie ein Kuchen. Die Ernte fällt nicht immer reich aus. Doch die Felder bleiben lebendig. Und wer lebendig bleibt, kann wieder wachsen, wenn Regen zurückkehrt und Menschen beharrlich bleiben. Im Werkraum knacken Schalen. Erdnussreste, die andere wegwerfen würden, werden bei Carver zu versuchen. Ein Pulver wird zu Farbe, eine Brühe zu Tinte. Er testet, scheitert, probiert wieder. Ein Glas kippt, ein Rezept gerinnt, ein anderes glänzt wie frisch gestrichener Zaun. Er katalogisiert, damit andere nicht von vorn beginnen müssen. Seine landwirtschaftlichen Merkblätter, Dutzende an der Zahl, erklären Schritt für Schritt. Er schreibt die Sätze kurz, als pflanzte er sie in Reihen, gut zu ernten. Einmal fragt jemand, warum er nicht reich wird mit all dem. Er lächelt. Reich ist hier ein anderes Wort. Reich an Lösungen, die überall wachsen können, sogar in einer kleinen Küche mit einem alten Topf und einer Schere. Später hilft er mit, ein kleines Museum aufzubauen, damit Proben, Werkzeuge und Geschichten bleiben. Schubladen gleiten auf, zeigen Fasern, Samen, Stoffe, Farben. Das Museum ist kein Tempel, sondern eine Werkstatt, die Erinnerung bewahrt. Besucher sehen nicht nur Vitrinen. Sie sehen Abläufe, geordnete Gläser, Karten mit Flecken, die von echten Händen stammen. Ein Junge steht davor, sehr still und denkt an die Felder zu Hause. Vielleicht beginnt in diesem Moment ein neuer Weg. So wirkt Carvers Leben. Es erzählt lautlos, dass große Veränderungen nicht mit Trommeln beginnen, sondern mit Fragen, die jemand ernst nimmt. Das Museum wird zu einem stillen Garten aus Dingen, in dem Ideen Wurzeln schlagen, lange nachdem die ersten Schritte verklungen sind. In seinen späten Jahren wird Carver zarter, aber nicht langsamer in Gedanken. Einmal stürzt er und verletzt sich. Kurz danach, im Januar 1943, endet sein Leben in Tuskegee. Er hinterlässt fast kein Geld für sich, aber etwas Wertvolleres. Stipendien. Eine Stiftung für Forschung, einen Pfad, den andere weitergehen können. Auf den Feldern, die ausruhten und dann wieder aufstanden, liegt stiller Dank. Und in seinen Heften liegt ein Klang, der nicht verstummt. Es ist der Klang geduldiger Arbeit, die Menschen und Erde zusammenführt. Er ruht, doch seine Fragen bleiben lebendig. Was braucht der Boden? Was hilft den Menschen? Und wie kann beides zusammenwachsen, ohne einander zu erschöpfen? Heute lehren viele Gärten genau das, was Carver zeigte. Vielfalt statt Einfalt, Boden füttern statt nur ernten, Reste nutzen statt wegwerfen. Regenerative Landwirtschaft klingt modern, doch ihre Wurzeln sind alt und geduldig. In Schulgärten wachsen Bohnen neben Mais und zwischen den Reihen liegt Mulch. Manchmal führt eine Lehrkraft die Hand eines Kindes zu kleinen Kügelchen an Wurzeln und sagt leise, das da ist Nahrung für den Boden. Und irgendwo lächelt eine Erinnerung. Denn ein Mann ohne Lautstärke, mit dem Blick eines Künstlers und dem Herzen eines Lehrers hat gezeigt, wie man aus wenig viel macht. Nicht durch Zauberei, sondern durch Zuwendung. Nicht durch Eile, sondern durch Treue zu einem Stück Erde. Die alten Merkblätter aus Tuskegee sind noch zu finden. Darin stehen Rezepte für den Boden und für die Küche, Schritt für Schritt. Sie klingen wie Briefe an Nachbarn. Kein Prunk, nur Brauchbarkeit. Carver wusste, Wissen gehört dorthin, wo es gebraucht wird. Deshalb rollte der Jesupwagen durch Staub. Deshalb kochte er im Freien, deshalb saß er mit Bauern auf Treppenstufen und hörte zu. Er verstand, dass Würde beginnt, wenn jemand merkt, dass seine Hände Lösungen tragen können. So wurde aus Wissenschaft kein fernes Schloss, sondern ein Werkzeugkasten, den man gemeinsam öffnet, um ein Dorf zu stärken. Wer an Carver denkt, sieht oft Erdnüsse. Doch seine größte Erfindung war keine Sache in einem Glas. Es war eine Beziehung. Mensch und Boden, die einander gut tun. Er mischte nicht nur Rezepte. Er mischte Mut mit Geduld, Neugier mit Demut. So konnte er aus einer Kindheit voller Brüche ein Leben weben, das andere trug. Der Süden, der lange nur Baumwolle kannte, fand neue Melodien aus Bohnen, Knollen und Samen. Felder lernten atmen. Und in Werkstätten roch es nach dem Gedanken, dass aus Abfall anfangen wird. In dieser leisen Größe liegt sein Vermächtnis. George Washington Carver, geboren in Ketten, gelebt in Freiheit, gearbeitet für andere. Er schenkte keine Wunder, sondern Wege. Aus Müdigkeit machte er Zukunft, aus Staub Unterricht, aus Pflanzen Verbündete. Seine Geschichte endet nicht mit einem lauten Knall, sondern mit der Gewissheit, dass selbst ein kleines Beet die Welt verändern kann, wenn es mit Liebe und Verstand gepflegt wird. Über Feldern, die wieder tragen, liegt ein stilles Versprechen. Es klingt wie sein Schritt auf sandigen Wegen, wie das Klirren eines einfachen Glases im Licht. Weitergeben, was hilft. Und immer wieder säen, damit Hoffnung wächst.